Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast. Heute mit Bernd Lechler und
Sarah-Lisa Vollm.
Schauspielerin, Regisseurin und Autorin. Sie hat gerade ein sehr persönliches und ich würde sagen sehr wütendes Buch veröffentlicht. Das heißt Das ewige Ungenügend. Untertitel Eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers. Ist dabei aber viel autobiografischer, als das klingt. Es handelt vom ewigen Beurteilt und kritisiert werden, auch vom eigenen kritischen Blick in den Spiegel und auf andere Frauen. Und wir sprechen, Frau Vollm, ausgerechnet am 50. Geburtstag von Heidi Klum, die ihre Mädels gerade in der 18. Staffel von Germany's Next Topmodel diesen besagten Blick aussetzt und derweil auch noch überall im Land mit ihrer Tochter von Unterwäscheplakaten lächelt. Macht Heidi Klum sie auch wütend?
Das ist, glaube ich, eine komplexere oder braucht eine komplexere Antwort als ein einfaches Ja oder Nein. Mich macht das dahinter wütend. Mich macht es wütend, dass Heidi Klum natürlich irgendwie sich in einer Welt bewegt, wo es das Klügste, Sinnvollste und Praktischste ist, ihren Job so auszuüben, wie sie es tut. Das erzürnt mich doch gewaltig.
Wie sehr befördert eine Heidi Klum dann das Beauty-Regime, das Sie anklagen?
Heidi Klum alleine hat da gar nicht so viel auszurichten, auch wenn sie natürlich wahnsinnig mächtig ist. Und ich auch finde, dass Menschen, je mächtiger und je reicher auch, sie sind natürlich eine Verantwortung tragen. Nur trotzdem steckt da ja so viel hinter Heidi Klum. Ne? Also es ist ja eine ganze oder viele Industrien, die hinter einer Heidi Klum stehen. Und das ist natürlich eher das, was es befeuert. Heidi Klum wäre wahrscheinlich, auch wenn sie sehr besonders ist und sehr erfolgreich ist, austauschbar.
Und es gibt aber immer noch sehr viele junge Mädchen und Frauen, die die Sendung gucken. Gleichzeitig geht es bei denen, so wie ich das beobachte, nicht zuletzt auf Instagram zum Beispiel, viel um Body Positivity, also die Akzeptanz aller Körperformen und Self-Care und so, während dann wieder wild gefiltert wird oder man lässt sich in manchen Kreisen auch erstaunlich beiläufig inzwischen die Oberlippe aufspritzen oder sonst was schön machen. Was ist das für ein komischer Widerspruch?
Ich glaube, in einer Welt, wo es für Frauen immer noch am leichtesten ist, quasi mehr Geld zu verdienen als Männer, wenn sie ihre Schönheit verkaufen. Und das ist ja verrückt. Also wir haben in den meisten Berufen den Pay Gap ja andersrum. Außer bei den Models. Da kann man wirklich sagen, da verdienen Frauen mehr. Ich meine, insofern brauchen wir uns nicht wundern, dass da junge Frauen auch hinstreben und versuchen, da ihren Platz zu finden. Denn das ist eine Form, wo sie Respekt bekommen, wo sie gesehen werden, wo sie gehört werden, wo sie mal wichtiger oder ernster genommen werden. Das ist ja eigentlich das Bedauerliche dahinter.
Aber ist es nicht komisch, dass man gleichzeitig Body Positivity ausruft? Das strebt dem doch entgegen, oder?
Ja, Body Positivity ist in gewisser Hinsicht ja auch wieder eine Chance, was zu verkaufen. Und das ist ja immer das, was dahinter steckt. Also wenn ich jetzt eben sage, na klar, bisher gab es das Kleid nur in der Größe 36 und es sah auch nur in der 36 gut aus und das ist das Einzige, was wir zeigen, dann habe ich ja einen beschränkteren Markt. Insofern ist es auch klug, heute auszurufen, ja, du kannst, egal wie du aussiehst, egal welche Körperform, egal welche Hautfarbe, egal ob eventuell noch andere Sachen dazukommen, die wir vielleicht nicht so gerne sehen, Stichwort irgendwie Ableism oder so, du kannst auch dieses Kleid tragen. Du kannst auch alle 3 Monate deinen Kleiderschrank komplett durchtauschen und das Geld bei den üblichen verdächtigen Modehäusern lassen. Das ist natürlich einfach ein Markt, den man sich da auch erobern will.
Und nachdem Heidi Klum den Mädchen Disziplin und Anpassung beigebracht hat, lebt sie jetzt als erfolgreiche Mutter von 4 Kindern mit perfekter Figur jetzt auch noch den 50-Jährigen ein uneinholbares Ideal vor. Wobei ich ihrem Buch entnehme, als Schauspielerin beschäftigt sie das Dilemma ohnehin schon lang. Ändert sich da was?
Das ist ein wahnsinnig langer Weg, um mal Frauen jenseits der 40 auf Leinwänden, auf Plakaten und sonst wo zu sehen. Und insofern muss man sagen, zeigt Heidi Klum zwar ein uneinholbares Ideal, andererseits ist sie aber überhaupt auch noch präsent in dem Alter. Also was ich komplett verrückt finde, ist, dass wir in Deutschland 25% der Bevölkerung haben, sind Frauen, die über 41 sind. Aber wir sehen sie nicht auf Panels, wir sehen sie weniger in der Politik, wir sehen sie weniger in Talkshows, sie haben weniger Sprechanteile, sie kommen in Filmen kaum vor. Also es ist wirklich eine relativ unterrepräsentierte gesellschaftliche Gruppe, die enorm groß ist. Insofern bin ich erstmal dankbar für jede Frau, die 50 wird und trotzdem noch gehört und gesehen wird, weil das so wichtig ist.
Und das setzt einen natürlich, das beschreiben Sie auch sehr eindringlich, unter einen gewaltigen Druck. Sie bündeln das im Buch zu so Fragen wie, wie viel Hyaluron passt in das Gesicht einer intelligenten Frau und wie viel Botox kann ich meiner politischen Haltung zumuten? Gibt's darauf Antworten?
Erstmal glaube ich, dass das Wichtigste ist, dass wir aufhören, uns an diesen Äußerlichkeiten zu bemessen, und zwar in beide Richtungen. Ich glaube, there's bigger fish to fry. Und wir sollten uns mehr um Gleichberechtigung bemühen und darum, den Pay Gap zu schließen und uns um die Care-Work-Verteilung kümmern. Und wenn dann die eine ein bisschen mehr Botox in der Oberlippe hat und die andere vielleicht sagt, mir ist das nicht so wichtig, dann sollten wir uns daran nicht aufhalten. Ich glaube, das ist für mich schon mal das Allerwichtigste, weil es ist klar, dass in einer Welt, wo Äußerlichkeiten so eine große Rolle spielen und für Frauen gerade auch so relevant sind, sich nicht jede einfach dagegen wehren kann. Was wir aber können, ist uns gemeinsam für mehr Freiheit und Unabhängigkeit von Frauen einzusetzen. Und das ist, glaube ich, die Basis.
Wie üben Sie das selber oder kriegen es hin?
Naja, also das ewige Ungenügend. Ich scheitere natürlich täglich an allem, was ich mir so vornehme oder gut fände. Aber ich glaube, ein wichtiger Anfang ist ja auch für mich, die ich in einer sehr bildprägenden Branche auch arbeite, zu gucken, wo können wir in Projekten andere Formen, andere Bilder zeigen und vielleicht auch eben rauskommen aus der Reproduktion von gelerntem Male Gaze. Ich glaube, das ist für mich vielleicht das Wichtigste, zu gucken, wo kann man neue Filme, neue Geschichten erzählen. Und dann, ich meine, ich bin ja auch Mutter, ist natürlich auch die Sache, was zeigt man seinen Kindern, was zeigt man den Menschen um sich herum, was für Bilder guckt man sich an. Die sind schon sehr entscheidend für unsere Wahrnehmung von der Welt.
Wie halten Sie das selber? Ich meine, Sie sind auch Regisseurin. Was versuchen Sie bei Ihren eigenen Projekten anders zu machen?
Jetzt muss man natürlich sagen, dass Projekte immer sehr unterschiedlich sind und auch individuelle Bedürfnisse haben. Aber ich bisher zumindest das große Glück hatte, sehr oft auch mit Schauspielenden arbeiten zu dürfen, die bereit waren, auch ungeschminkt vor die Kamera zu gehen, die sich auch uneitel für oder in meinen Filmen gezeigt haben oder in unseren Produktionen. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Und dann natürlich auch zu gucken, es sind so Kleinigkeiten. Werden die kleinen Nebenrollen eben von Männern oder von Frauen gespielt? Ganz oft ist da, weil nicht gegendert wird, steht dann da Postbote oder Arzt oder, ne, das sind dann so Eintagesrollen. Und dann werden die auch männlich besetzt. Und da kann man einfach auch mal durchs Drehbuch gehen und sagen, lass uns eine Ärztin daraus machen, lass uns eine Postbotin daraus machen. Und somit ganz konkret natürlich auch einer sehr klassischen Altersarmut von weiblichen Schauspielerinnen entgegenwirken. Und ich glaube, so kann jeder von uns viele Kleinigkeiten finden, wo man was verändern kann.
Stoßen Sie da auch auf Hürden? Also haben Sie da konkrete Erfahrungen gemacht, wo Sie vielleicht entweder mit einer Schere im Kopf oder von außerhalb gesagt kriegen, wäre schon gut, das so zu machen, aber kommt vielleicht nicht so gut an?
Also man muss in der Zwischenzeit wirklich sagen, dass es leichter wird bei den Sachen, die vor der Kamera passieren, weil es auch einen gewissen Wunsch danach gibt, sich progressiv und diversitätsinteressiert zu zeigen. Aber große Probleme habe ich definitiv noch, was hinter der Kamera die Situation anbelangt, weil es natürlich anstrengender ist. Es ist mehr Arbeit, es ist immer die extra Mile, es ist immer noch mal gucken, finden wir ein divers aufgestelltes Team. Und das ist immer ein harter Kampf, weil man natürlich immer die Produktionsleitung und die anderen Leute motivieren muss und sagen muss, guck mal, wir brauchen ein Team aus unterschiedlichen Menschen, um verschiedene Perspektiven zu haben und einen Film zu machen. Und das ist, also da ist die Filmbranche, würde ich sagen, hinter den Kulissen oft noch weniger vielfältig aufgestellt als vielleicht auf der Leinwand.
Und was aber nochmal die Leinwand betrifft, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt in dieses Thema reinspielt, aber ich dachte dann noch kurz, Henriette Confurius in ihrem letzten Film Schweigend steht der Wald, die ist ja schon auch sehr schön erstmal.
Klar, also Henriette bringt das natürlich auf jeden Fall alles mit, aber sie ist zum Beispiel im kompletten Film ungeschminkt. Sie macht einen Job, den wir selten bei Frauen sehen. Sie spielt die Hauptrolle in einem Thriller. Also da sind halt ganz viele Sachen, wo man sagen würde, okay, das ist eben nicht die klassische Rolle, auch nicht die klassische Rolle, die Henriette Confurius irgendwie vorher schon öfter hat spielen dürfen. Und das ist wahrscheinlich so der Punkt. Es sind immer so die vielen kleinen Komponenten, wo man sagen muss, ja, da ist eine Frau, die ja erstmal in den Wald geht und alleine Bohrstöcke in den Boden haut. Das ist im Forstbetriebs oder in der Vorstellung, die wir vom Forstbetrieb haben, noch nicht so verankert. Insofern glaube ich schon, dass wir hier am Bild arbeiten konnten.
Ihr Buch ist, ich habe das vorhin schon gesagt, sehr autobiografisch und recht gnadenlos offen auch. Also Sie lassen da zwischen Bulimie und Orgasmusproblemen wenig aus. Und das schreibt man nicht einfach so rein in die Öffentlichkeit. Warum war Ihnen diese Offenheit wichtig?
Die kommen ja tatsächlich vom Filmemachen und damit ja auch vom Geschichtenerzählen. Und gehe davon aus, dass uns einfach nur die blanken statistischen Zahlen nicht so berühren. Und dass wir uns dann immer auch noch so distanzieren können. Ja, das ist so, irgendwo sind 30% das und das. Und deshalb war für mich von Anfang an klar, wenn ich dieses Buch schreibe, dann werde ich darin ehrlich sein und auch meine Geschichten erzählen, damit Leute sich damit verbinden können und damit das irgendwie was Plastisches bekommt, was Realistisches bekommt, was uns auch alle betrifft. Und das ist das Verrückte, wenn man dann eben neben den persönlichen Teilen im Buch die Zahlen sieht und liest, merkt man, das klingt erstmal wie eine krasse Geschichte, aber es betrifft unfassbar viele Menschen. Und das ist, glaube ich, war für mich dann die wichtige Mischung.
Ich habe es mit Gewinn gelesen und würde es auch empfehlen. Es geht mir nach. Aber ein Spaß, was nicht von Ihren Nöten zu lesen und mit den Zahlen dann noch verbunden. Es ist schon eine schmerzliche Lektüre, wobei ich wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe bin. Für wen haben Sie es geschrieben?
Ich habe es tatsächlich wirklich auch für Männer geschrieben. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, weil viele Frauen, die das lesen, finden sich darin wieder. Und das ist großartig. Aber Preaching to the Choir bringt uns ja am Ende des Tages nicht wirklich weiter. Ne? Also Leute, die sowieso schon das sehen und fühlen und empfinden, fühlen sich bestätigt und das ist auch toll und es ist vielleicht also auch so eine Umarmung, ne, von diesem du bist nicht allein. Aber noch viel wichtiger und besser wäre natürlich, wenn die es nicht schon durchlebt haben, das Buch lesen würden und Verständnis entwickeln würden für ihre Partnerinnen und so weiter. Das heißt, ich wünsche mir, dass viele Männer es lesen und ich wünsche mir vor allem auch, dass viele junge Frauen es lesen, um ihnen vielleicht in den nächsten 15 oder 20 Jahren ein paar Sachen zu ersparen, die ich oder vielleicht auch andere Frauen erlebt haben.
Wenn es einen Hoffnungsschimmer gibt, wie sähe der aus?
Also ich wünsche mir ganz definitiv mehr Freiheit und mehr Unabhängigkeit für weiblich gelesene Personen. Ich glaube, das wäre ein guter Anfang und natürlich in einem intersektionalen Denken auch für alle darüber hinaus, die momentan zu wenig gesehen werden. Und das wäre, glaube ich, das Beste, was uns passieren könnte, sowohl für die Gesellschaft als auch für unsere Körper.
Was wünschen wir denn jetzt Heidi Klum zum 50.
Entspannung, weniger Druck und vielleicht die Chance an der einen oder anderen Stelle ihre Macht und ihr Geld so einzusetzen, dass es für sie und die Gesellschaft von Gewinn geprägt ist.
Das nehmen wir doch als Schlusswort für den Corso-Podcast. Heute mit Bernd Lechler und
Sarah-Lisa Vollm.
Und den gibt's immer in der DLF-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.